Herzlich willkommen und hallo nach Berlin. Von dort ist mir mein Gast zugeschaltet heute, Ole Liebel.
Hallo.
Was macht denn für Sie eine gute Freundschaft aus?
Eine gute Freundschaft macht für mich aus Verbindlichkeit und Liebe.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Ole Liebel, schreibt Texte und dreht Videos über feministische Themen.
Und seit kurzem ist auch Buchautor. Freunde lieben die Revolte in unseren engsten Beziehungen, heißt sein erstes Buch. Es geht um Freundschaft plus oder auch sexuelle Freundschaften. Was verändert sich denn, wenn Freundschaften eine sexuelle Komponente bekommen?
Also im besten Falle nicht viel. Ich meine, es heißt ja auch Freundschaft plus und nicht Sex plus. Ich glaube, ich habe dieses Buch ja auch aus dem Bewusstsein herausgeschrieben, dass Freundschaften, die körperlicher werden, möglich sind und genauso wunderschön und liebevoll sind wie alle anderen Freundschaften auch.
Mhm. Liebe, haben Sie schon gesagt, ist auch generell eine gute Komponente einer Freundschaft. Was unterscheidet die Freundschaft plus denn dann von einer romantischen Beziehung?
Ja, ich glaube, diese Frage bekomme ich wirklich extrem häufig gestellt. Also das scheint die brennendste Frage zu sein. Und es war eigentlich ganz interessant, weil ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war das auch gar nicht so meine Leitfrage. Ich habe die Freundschaft plus schon immer mehr von der Freundschaft her gedacht und gar nicht so sehr von der Partnerschaft. Aber wenn ich mir so ein bisschen darüber Gedanken mache und diese Frage beantworten möchte, dann meint man ja jetzt nicht in der Regel die Anfangsphasen von Freundschaften oder Beziehungen, die sind sowieso immer irgendwie anders, sondern man meint ja schon eher längere Partnerschaften und eben stabile Freundschaften. Und es scheint ja so zu sein, dass da der Hauptunterschied die Sexualität ist, die man miteinander teilt.
Mhm.
Aber wenn man jetzt mal in die Statistiken schaut, wie oft langjährige PartnerInnen eigentlich miteinander schlafen, dann ist das pro Monat, wie gesagt, im Durchschnitt so zwischen 2 und 4 Mal. Lass das mal 10 Stunden im Monat sein? Und was macht man eigentlich an den anderen 30,5 Tagen miteinander?
Gute Frage.
Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen drüber Gedanken macht, wie man in diesen 30,5 Tagen, wo man jetzt nicht gerade miteinander schläft, eigentlich die Beziehung führt, was die eigentlich bedeutet, die Art und Weise, wie man den Alltag gestaltet, wie oft man sich sieht, welche Rolle die Familie spielt, wie man da gemeinsam in die Zukunft schaut. Ich glaube, dann tun sich doch relativ schnell relativ bedeutende Unterschiede auf.
Mhm. Ich glaube, wir werden diesen Unterschieden und den fließenden Übergängen auch noch mehr auf die Spuren kommen hier.
Ja.
Jetzt heißt das Buch ja Die Revolte in unseren engsten Beziehungen. Was macht sexuelle Freundschaften für Sie denn zur Revolte?
Ja, ich glaube, das ist so eine doppelte Revolte, sag ich mal. Auf der einen Seite schreibe ich in meinem Buch, es ist ja immerhin auch ein Sachbuch, sehr langanhaltende Entwicklungen, was so Geschlechterverhältnisse anging oder eine Sexualmoral. Oder ich habe ein ganzes Kapitel über die Ehe, die Art und Weise, wie sich die als rechtliche Institution verändert hat. Weil damit sowas wie Freundschaft plus überhaupt möglich wird, ist ja schon auch eine sexualliberale Beziehung, man muss sagen, wie es ist, da muss ja viel passieren. Also solange beispielsweise Frauen das rechtliche Eigentum ihrer Väter oder ihrer Ehemänner sind, solange es keinen Zugang zu Verhütungsmitteln gibt oder kein Antibiotikum, jetzt, was Geschlechtskrankheiten angeht, da braucht man nicht anzukommen und jetzt hier die Freundschaft plus zu propagieren.
Mhm.
Da muss sich ganz schön viel ändern und diese ganzen Revolten, die stattgefunden haben, waren notwendig, damit überhaupt die Freundschaft plus als eine normale freundschaftliche Beziehung auch in die Öffentlichkeit getragen werden kann, auch begehrt werden kann, auch geführt werden kann. Aber natürlich ist die Freundschaft plus auch an sich noch gewissermaßen eine Revolte, weil sie hinterfragt ja immer noch, naja, die großen romantischen Drehbücher, denen wir immer alle folgen müssen, so, wenn man sich mag und miteinander schläft, dann muss man sich automatisch verknallen, beziehungsweise wenn man sich verknallt und mag, dann muss man automatisch miteinander schlafen. Das mündet alles in meiner Partnerschaft. Und da sagt die Freundschaft plus, warum eigentlich?
Mhm.
Warum muss jede Liebe immer romantisch sein? Gibt es nicht auch, so wie es eine familiäre Liebe gibt oder eine Liebe zu Kindern oder Haustieren, nicht auch eine freundschaftliche Liebe, die es wert ist, so geteilt zu werden?
Ja, es tut sich gerade einiges, was die Offenheit von Beziehungen angeht. Es ist
voll
viel in Bewegung. Gleichzeitig fragen sich, glaube ich, schon auch immer noch einige, warum denn überhaupt neue Beziehungsformen? Ist das alles kompliziert genug? Sie sagen aber, dieser Wandel, der da gerade stattfindet, geht alle was an.
Ja, der geht alle was an. Und ich sag mal, Beziehungen waren ja schon wirklich immer kompliziert. Also ich glaube, es ist völlig irrelevant. Wenn wir zu wenig Schubladen haben, dann fühlen sich Menschen irgendwie nicht gesehen. Wenn wir zu viele haben, dann ist es ihnen zu komplex. Ich glaube, es ist ein Teil von männlichen Beziehungen, dass sie, obwohl sie sehr schön sind und wichtig und zentral in dem Leben so gut wie aller Menschen, es bleibt immer kompliziert. Ich meine, deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben. damit man sich vielleicht ein bisschen besser darüber unterhalten kann, eine andere Sprache vielleicht findet, eine andere Poesie oder eine andere Erotik auch der Freundschaft.
Mhm. Noch gilt die heterosexuelle monogame Partnerschaft ja schon als Norm, mehr oder weniger, die über allen anderen Intimbeziehungen steht. Glauben Sie, dass sich das ändert in absehbarer Zukunft?
Also jetzt kurzer Spoiler, ich bin ja selber verheiratet und auch schon seit vielen Jahren in einer Partnerschaft. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von festen und langjährigen Partnerschaften. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Buch über Freundschaft Plus geschrieben habe, um zu sagen, wir müssen jetzt alle mit unseren Freundinnen schlafen, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Um Gottes Willen, ich wäre die letzte Person, die das behaupten würde. Aber es geht mir genau um diese Vormachtstellung. Also warum muss die heterosexuelle monogame Partnerschaft das unangefochtene Ideal sein und alle anderen Beziehungsformen oder intime Beziehungsformen sacken so ein bisschen ab. Warum muss das hierarchisiert werden? Das frage ich mich.
Mhm. Sie führen ja auch nebenher, neben Ihrer Ehe, sexuelle Freundschaften. Inwiefern bereichern die Ihr Leben?
Naja, sie bereichern insofern mein Leben, wie alle Freundschaften mein Leben bereichern, weil ich einfach sehr gerne Menschen treffe, die ich mag oder als Freundinnen liebe. Und ich meine ja, ich mache ja auch mit meinen Freundschaften verschiedene Sachen. Also mit manchen Leuten trinke ich eher einen Kaffee, mit manchen Leuten mache ich Sport und mit manchen Leuten schlafe ich.
Mhm. Das heißt, Sex in der Freundschaft nimmt dann so eine Rolle ein wie ins Kino gehen oder essen oder ins Freibad gehen.
Gewissermaßen. Ich meine, das ist jetzt so eine sehr harmlose Darstellung. Natürlich ist Sex was anderes als spazieren gehen. Ich würde das immer so ein bisschen vergleichen. Also vielleicht so ein bisschen wie Bungee-Jumping. Ich meine, ich habe in meinem Leben noch kein Bungee-Jumping gemacht. Aber es sind auf jeden Fall krasse Aktivitäten, die auch sehr tief in den Körper reinreichen, die wirklich was bewegen und wirklich was machen. Also ich kann ja nicht ignorieren, dass Sex eine äußerst intensive Beschäftigung ist, der man nachgehen kann. Aber trotzdem, sie bettet sich einfach ein in diese freundschaftliche Zuneigung. Und es ist nicht was der Freundschaft wie so ein Sahnehäubchen oben drauf kommt, sondern das gehört fest zur Freundschaft. Es ist Teil einer freundschaftlichen Praxis.
Mhm. Manche vermuten ja hinter offenen Beziehungsformen und Freundschaft Plus erstmal die große Unverbindlichkeit. Sie haben eingangs schon gesagt, dass Verbindlichkeit eigentlich für Sie eins der wichtigsten Merkmale einer guten Freundschaft ist. Wie passt es für Sie alles zusammen?
Naja, ich meine, genau dieser Punkt, dass man jetzt sagt, naja, Freundschaft Plus, das ist ja nur so eine unverbindliche Beziehungsform, das ist genau das, was diese ganzen romantischen Komödien und Filme und Bücher und so uns ja vermitteln wollen. Es gibt das Ideal, das ist im besten Falle die Ehe und die ist der Gipfel der Verbindlichkeit. Und ich meine, Freundschaften sind ja nun wirklich alles, aber keine unverbindlichen Beziehungen. Also das würde niemand auf die Idee kommen, sagen, das ist unverbindlich.
Und was ist mit Eifersucht? Ich war sehr überrascht, dass Sie darüber ganz, ganz wenig nur schreiben.
Ja.
Weil ich vermute, dass es für viele tatsächlich ein großes Problem wäre. Eifersucht in offenen Beziehungen, das Gefühl von Kontrollverlust, kennen Sie das gar nicht?
Ja, also da haben Sie sehr aufmerksam gelesen. Es ist in der Tat die große Leerstelle meines Buches. Ich meine, ja, ich habe das erste Sachbuch über die Freundschaft Plus geschrieben, aber hoffentlich nicht das letzte. Also meine Perspektive ist nur eine, mein theoretischer Zugang ist nur einer. Ich bin in der Tat ein Mensch, der noch nie eifersüchtig war. Also ich kenne Gefühle von Neid, aber Eifersucht, das wäre mir wirklich fremd. Und das ist mir zu abstrakt. Ich habe deswegen auch in dem Buch darüber nichts geschrieben, weil ich da einfach gar keinen Zugang zu habe.
Was ja gut ist, was ja toll ist.
Den müssen andere füllen, diese Lücke.
Es gibt noch viel mehr Vorurteile gegen die Freundschaft Plus, die Sie auch alle mit einbeziehen in Ihr Buch. Also sozusagen zum Beispiel, sexuelle Freundschaften sind Partnerschaften leid. Sie funktionieren so schwer, weil sich am Ende dann doch immer einer verliebt und mehr will. Sex macht die Freundschaft kaputt. Ist an all dem gar nichts dran in Ihren Augen?
Oh doch. Ich habe zwar ein Buch über Freundschaft Plus geschrieben und dem ich auch als Beziehung natürlich sehr wohlwollend gegenüberstehe, die ich selber als wichtige und heilsame Beziehungen in meinem Leben erfahren habe, aber ich bin ja deswegen nicht ein Realitätsverweigerer. Also natürlich werden Freundschaften Plus geführt, damit daraus eine Partnerschaft entsteht. Die werden geführt, damit sie scheitern, damit die romantische Liebe sich entfalten kann. Ist nicht meine Art, das zu machen, aber es gibt Leute, die das tun. Und natürlich kann man auch Freundschaften Plus als Beziehungsersatz führen oder als Beziehung leid. Ich meine, jetzt könnte man natürlich fragen, was ist daran das Problem? Es gibt ja auch einfach manche Menschen, die halten sich selber noch nicht mal für beziehungsfähig und die wollen aber trotzdem Leuten nah sein und das an Nähe genießen können, was sie gerade noch aushalten, ohne dass sie durchdrehen. Weiß ich jetzt nicht, warum man das so per se verurteilen sollte.
Ole Liebel ist mein Gast heute in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Freunde lieben, darüber haben wir gerade gesprochen, sein erstes Buch über Freundschaft Plus oder sexuelle Freundschaften. Es ist schon eine Art Pionierwerk, oder?
Ja, schon. Also das geht auch so ein bisschen rein, wie ich eigentlich dazu kam, das Buch zu schreiben. Weil, ja, wie gesagt, ich habe da auch einen persönlichen Zugang, weil ich diese Beziehungen eben auch als Bereicherung meines Lebens erfahre. Aber in dem Buch geht es ja gar nicht um mich und auch nicht um meine Erfahrungen, sondern ich hatte einfach am Anfang gedacht, naja, ich habe ein bisschen immer geschrieben, viel Sexualwissenschaften gemacht und wollte eigentlich erstmal was darüber lesen, also selber in eine Recherche gehen. Und habe festgestellt, okay, es gibt jetzt ganz viele Bücher über, weiß ich nicht, offene Beziehungen, Polyamorie, wie das alles heißt, über Freundschaften, wo die Freunde miteinander schlafen. Da gab es exakt gar nichts zu, also überhaupt nichts. Und dann habe ich geguckt, so ein bisschen in die wissenschaftliche Forschung und auch da im deutschsprachigen Raum Fehlanzeige, also wirklich zero. Und dachte ich mir so, ah ja, jetzt hast du ein Thema.
Ich muss ehrlich zugeben, ich habe erstmal gar kein Buch vermisst zu dem Thema, habe es dann aber doch mit wahnsinnig viel, wie sagt man immer so schön, Erkenntnisgewinn gelesen, weil es so wahnsinnig dicht ist und Beziehungsnormen ja ganz grundsätzlich hinterfragt. Also ja. Es geht schon um ein größeres Thema im Hintergrund, oder?
Voll, es ist völlig irrelevant, ob man Freundschaft Plus führen möchte oder nicht, aber die gesellschaftlichen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Freundschaft Plus möglich ist, die gehen ja alle was an. Also wirklich alle.
Ich habe Ihr Buch gemeinsam mit einem Freund im Laden liegen sehen und der meinte gleich, ah, den kenne ich von TikTok. Dort und auf Instagram machen Sie Videos zu feministischen Themen, Sexualität, Geschlecht, Beziehungen. Für wen machen Sie diese Videos?
Also ich sag mal, als ich am Anfang diese Videos gemacht habe, habe ich sie, glaube ich, erstmal einfach für mich gemacht. Im Sinne von, ich wollte sie so produzieren, wie ich sie gerne gesehen hätte, als ich nichts über das Thema wusste. Und habe überhaupt nicht ahnen können, wie schnell das auch losgeht. Ich meine, ich mache das jetzt seit 1,25 Jahren. Das ist noch nicht so viel, aber doch ziemlich erfolgreich, würde ich sagen. Und die Leute, die mich angucken, das kann ich ja offen sagen, sind in der Regel auf TikTok ein bisschen jünger, auf Instagram ein bisschen älter. Also TikTok so 18 bis 24, Instagram nochmal 4-5 Jahre mehr und 80% Frauen.
Mhm. Überrascht Sie das?
Ich wünschte, ich könnte sagen, ja. Ich meine, das ist natürlich viel feministische Theorie und so weiter. Liebe, Sexualität, Partnerschaft sind so Themen, die immer wieder hochkommen. Das sind klassischerweise Themen, von denen wir uns doch alle wünschen würden, dass sich das männliche Geschlecht öfter damit auseinandersetzen würde.
Absolut.
Es bleiben leider noch die sogenannten Frauenthemen. Das finde ich wahnsinnig schade.
Sie selbst identifizieren sich ja als queerer Mann. Albern und queer steht da als Überschrift auf Ihren Kanälen. Dabei habe ich das Gefühl, bei Ihnen geht es schon auch ganz schön ernsthaft zu. Also man findet nicht so viele auf Social Media, die in ihren Videos am Ende eine ganze Seite Quellenangaben haben.
Ah ja, also ich würde ja sagen, ich bin auf jeden Fall ein Bücherwurm und auch sehr penibel mit meinen Quellen. Ich meine, ich glaube, Freunde lieben hat, ich glaube, 450 Fußnoten, 200 Quellen irgendwie so. Also faul war ich nicht.
40 Seiten, ja.
Ja. Aber ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich trotzdem ein alberner Frosch bin. Also es liegt vielleicht bis an dieser rheinischen Frohnatur. Ich bin in der Lorelei aufgewachsen. Die Leute sind ein bisschen lustiger, muss ich mal einfach sagen, wie es ist.
Aber Sie haben schon so einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch an das, was Sie da tun, oder?
Deutlich, ja. Ich meine, immer auf Social Media finden wir gefühlt also sehr viele Hot Takes zu Themen, sehr viele persönliche Ansichten. Und ich will ja auch nicht verleumden, dass ich selber eine Haltung habe. Aber es ist halt jetzt auch nicht nur meine Lebenserfahrung, aus der ich jetzt irgendwie erzähle, sondern ich versuche das immer wieder anzubinden, einen akademischen Diskurs an feministische Theorien, die, naja, wenn man sie sozusagen in der wissenschaftlichen Ebene liest, ja schon schwer verständlich sind, aber total wichtige Ideen bereithalten. Da ist ja wirklich viel passiert. Und das irgendwie mitzugeben, auch gerade in einem deutschsprachigen Raum, also auf Englisch passiert super viel, aber in Deutschland haben wir da, glaube ich, echt noch ein bisschen Nachholbedarf an einfach einer guten, ich sage es einfach mal, Wissenschaftskommunikation. Und da hoffe ich, meinen Beitrag zu leisten. Ich meine, Quellen, gerade dieses Quellenangeben, das ist ja mittlerweile ein Markenzeichen von mir. So, ich sage immer am Ende und hier noch die Quellen, das ist so ein Ding geworden. Und eigentlich finde ich es total traurig, weil ich meine, wenn ich irgendeine Form von Information weitergebe, muss ich ja eh dafür recherchieren. Ich muss ja eh meine Quellen zusammen haben, wenn es nicht nur erfunden sein soll. Also warum machen das nicht alle anderen? Warum machen das nicht die großen Medienhäuser oder die, also konsequent bei jedem Beitrag die Quellen mit anzugeben?
Seit gut einem Jahr machen Sie Videos bei TikTok und Instagram und damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, werden wir jetzt mal reinhören, wie das klingen kann.
Eine der schwierigsten Phasen der Freundschaft Plus ist Ihr Anfang. Da ist es ja oft so, dass die körperliche Intimität so richtig nach oben schießt. Es ist halt super leidenschaftlich, aber die emotionale Intimität, also das, was mit Vertrauen oder Verbindlichkeit zu tun hat, das braucht Zeit, um zu wachsen. Und ich glaube, in dieser unterschiedlichen Geschwindigkeit von diesen beiden Intimitäten entsteht eine krasse Spannung, die sich schnell wie Verknalltheit anfühlen kann. Aber was tun? Weil so eine Verknalltheit ist jetzt für eine Freundschaft auch nicht so ideal. Man könnte sagen, naja gut, es soll ja eine Freundschaft werden, man sieht sich eh längerfristig. Also warum so eine Hektik? Warum so schnell machen? Sexualität ist ein sensibles Thema, einfach Zeit lassen.
So kann das klingen bei Ole Liebel auf TikTok und Instagram. Wie viele schauen sich diese Videos an?
Ich glaube, ich bin gerade bei TikTok bei so 55.000 Leuten und Insta auch so 36.000, 37.000.
Wie viel Arbeit steckt bei Ihnen am Ende in so einem 90-Sekünder?
Tja, das kommt wirklich ein bisschen drauf an. Ich sag mal so, das Allerkleinste ist das Aufnehmen, Schneiden, Hochladen, Untertitel machen, so diese technischen Sachen. Das Größte ist wirklich die Recherche. Also ich versuche ungefähr, jetzt mit Buchpromo war ein bisschen schwierig, aber so einmal die Woche ein Video zu produzieren und ja, muss schon viel dafür lesen. Also ich würde sagen, da gehen locker, 10 Stunden in der Woche drauf.
Mhm. Ich habe kurz mal geguckt, so die Themen bei Ihnen in den letzten Wochen und Monaten waren zum Beispiel die Frage, warum junge Männer immer sexistischer werden, wie Frauen zu patriarchalen Geschlechterverhältnissen beitragen, die Krise des Online-Datings, die alte Frage, ob sexuelle Orientierungen angeboren sind oder nicht. Jetzt machen Sie das alles alleine. Wie kann man sich das so vorstellen, Ihre persönliche Redaktionskonferenz? Wie entscheiden Sie sich für und gegen Themen?
Also ich hatte früher, also als ich angefangen hatte, ich habe ja schon viel länger an dem Buch gearbeitet, als ich Social Media mache. Also das Buch hat 2,5 Jahre oder so gedauert in der Recherche und im Schreiben. Also ich war mittendrin, als ich Social Media begonnen hatte. Da hatte ich natürlich viel Futter, aus dem ich so schöpfen konnte. Mittlerweile ist es eher so, dass ich wirklich ganz spontan und interessengeleitet vorgehe. Es gibt jetzt nicht so eine große Kampagne oder einen Themenplan, den ich irgendwie abarbeite, sondern ja, das hat wirklich mit Tages- oder Wochenlaune zu tun, wo ich mich dann jetzt gerade ein bisschen mehr reinlesen möchte für so ein Video.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, und ich glaube, das gilt schon auch für Ihre Arbeit auf Social Media, dass die Heteros in Sachen Beziehungen eine ganze Menge von den Queers, also auch Ihnen persönlich, lernen können. Was denn zum Beispiel?
Naja, also gerade in Bezug auf die Freundschaft Plus ist es ja schon so, dass in queeren Beziehungen, und queer meine ich jetzt als Sammelbegriff, also natürlich sind lesbische Geschichten und Beziehungsstrukturen was anderes als schwule oder transgeschlechtliche und so weiter. Ich verwende das wirklich als Sammelbegriff, auch wenn ich weiß, dass man diesen Begriff auch politisch verwenden kann, nur so mal als kurzen Disclaimer. Aber in der Geschichte war es doch so, dass egal, wo man sich jetzt in diesem Spektrum verortet, es einfach verboten war, Partnerschaften zu führen. Das heißt, jede Form von intimer Beziehung, die nicht anonym war, also nicht nur ein One-Night-Stand oder so, die man haben wollte, musste unter dem Deckmantel der Freundschaft stattfinden. Ob es jetzt eine war oder nicht. Das heißt aber, dass aus einer queeren Beziehungs- oder Sexualkultur ein ganz anderes Feingefühl dafür besteht, für die Vielfalt von männlichen Beziehungen. Dass dieses ganz starre Zweierschema von hier die komplett asexuelle, am besten noch entkörperte Freundschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite die voll erfüllende sexuelle, monogame, romantische Partnerschaft, dass das oft Beziehungsrealitäten, wie sie Menschen ganz konkret haben, nicht gerecht wird. Das heißt, wenn ich über Freundschaften schreibe, die körperlich intim werden, also sexuelle Freundschaften, dann mache ich das ja nicht, weil ich mir irgendein Luftschloss ausmache und sage, ach ja, in einer idealen Welt könnte es mal irgendwann so werden, wenn es doch nur, nee, das sind Beziehungen, die ich eben hier und jetzt ganz real führe. Das sind keine Träumereien, das sind Realitäten. Und ich denke, von dieser Liebe und von dieser Leidenschaft, die ich in diesen Freundschaften erlebe, kann ich auch real was mitgeben. In meiner Haltung und in der Art und Weise, wie ich darüber schreibe, dass vielleicht vielen heterosexuellen Menschen erstmal so noch hoffentlich, also nicht hoffentlich noch, aber noch verschlossen bleibt. Und hoffentlich bald nicht mehr.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thyroff trifft
Ole Liebel hat noch nie in einer exklusiven Beziehung gelebt.
Man könnte fast sagen, seit Sie ein Baby sind, Sie mussten sich Ihre Eltern nämlich auch mit 4 Geschwistern teilen. Nee, wie viele sind es? 5 sogar. Sie sind als Drilling auf die Welt gekommen und dann gibt es da noch 2 Zwillingsgeschwister. Was war das für eine Atmosphäre bei Ihnen zu Hause?
Nee, einmal Zwillingsgeschwister.
Einmal also, Zwillingsgeschwister und Sie sind ein Drilling, nee, sozusagen.
Ach Gott, das ist kompliziert. Nee, also wir haben einmal, also es sind einmal Drillinge und einmal Zwillinge.
Genau, so habe ich es versucht also zu erklären.
Sogar, ja. Ich dachte wegen 2 Zwillingsgeschwistern sind da 4. Aber wir haben noch, also zusätzlich zu meinen 4 Geschwistern, habe ich auch noch 5 Stiefgeschwister.
Das ist erstaunlich. Und wie haben Sie alle zusammengelebt? Wie sah Ihre Kindheit aus?
Und mein Vater ist adoptiert. Das heißt, wir hatten auch 3 Omas und 3 Opas.
Also Patchwork par excellence.
Auf jeden Fall.
Ja. Was war das für eine Atmosphäre?
Naja, also es ist halt schon krass. Also meine Mutter war, ich glaube, 24, als sie mit uns Drillingen schwanger war. Und dann 3,5 Jahre später nochmal mit den Zwillingen. Das ist natürlich schon mal eine krasse Familienrealität. Ich bin aufgewachsen, also in Verhältnissen, wo immer ganz klar war, es gibt eh keine kleinen Familie, das ist gar nicht zu handeln, das geht einfach nicht. Da waren immer die Omas mit am Start und Nachbarinnen und Freundinnen und weiß ich nicht, die waren alle mit fest eingebunden in die Erziehung von all diesen Kindern. Die Nachbarskinder waren auch mit dabei, also ich meine, klar, dann kannst du dann alle Kinder einfach in den Sandkasten stecken, da ist dann eine Mutter mit Hirtenstab, am besten noch ein Hund außenrum. Also ja, es war auf jeden Fall sehr gemeinschaftlich.
Und was würden Sie sagen, war Ihre Rolle in dieser riesengroßen Geschwister- und Familienschar?
Naja, das setzt ja schon so eine Art Gruppenbildung ein, wenn man Mehrling ist. Ich weiß nicht, wer von den ZuhörerInnen auch ein Mehrling ist. Wir Drillinge waren ja schon so eine sehr feste Einheit. Also es gibt keine einzige Erinnerung in meinem Leben, die ich habe, bevor ich so 8 oder 9 bin, wo ich alleine bin. Wir waren immer zu dritt, immer. Und die Zwillinge halt auch, also zu zweit. Und das macht auch was so mit den Dynamiken, so wie man spielt, auch die Eltern und so. Also ich meine, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber es ist jetzt nicht so wie ein Einzelkind oder so, wo jetzt auch die gesamte Zeit zwischen Eltern und Kind halt nur in dieser einen Beziehung ist. Also meine Mutter hat ja 5 Beziehungen dann da zu pflegen. Das macht schon was.
Geboren sind Sie 92 in einem Dorf in Rheinland-Pfalz. Das hat wenig Einwohner verglichen mit Ihrer Großfamilie, oder?
Genau, also geboren bin ich natürlich im Krankenhaus. Das wurde mir schon sehr, sehr oft vorgehalten, dass ich geschrieben habe, geboren in einem kleinen Dorf. Oh je. Aber ja, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen mit 150 Einwohnern. Also das ist wirklich... Also denkbar kuhkaffig.
Genau, da darf man schon fast Kaff sagen.
Da muss man Kaff sagen, alles andere wäre vermessen.
Aber gleichzeitig klingt es schon auch alles sehr nach Bullabü, war es so?
Naja, mein Name kommt ja von den Kindern von Bullabü. Sonst würde ich nicht Ole heißen. In Rheinland-Pfalz ist ja nicht der üblichste Name. Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man irgendwie wo wohnt, wo mehr Kühe als Menschen leben, wo ich gefühlt mehr Zeit auf Wald und Wiesen verbracht habe als auf Straßen oder in Zimmern. Ich meine, jetzt lebe ich seit 13 Jahren in der Großstadt, also in Berlin. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber das lässt nicht los. Diese Sehnsucht auch nach Ruhe und nach Bächen und nach dem Geruch von Heu. Ja, da sind viele, viele Erinnerungen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich könnte mir nicht vorstellen, in der Großstadt aufzuwachsen.
Hatten Sie viele Freiheiten damals?
Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, das sind ja keine Hauptverkehrsstraßen, die jetzt irgendwie durchführen. Wir konnten schon einfach viel unser Ding machen. Das ist natürlich, wenn man dann so Jugendlicher ist, saumäßig langweilig. Weil ich meine, da gibt es ja nichts in der Nähe. Das ist ja alles, ist ja, wie gesagt, Lorelei, da fährt man ja dann, also wenn man jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, die 3-mal gefühlt am Tag durchs Dorf fahren, da braucht man ja ewig lange, bis man da in Koblenz ist oder was. Und Koblenz ist ja auch nicht die Weltmetropole. Das heißt, man sitzt schon sehr, sehr viel dann einfach rum und macht seinen Kram. Wir haben dann einfach einen Hühnerstall ausgeräumt, weil es gibt nicht viel auf dem Dorf, aber Platz gibt es. Oder wie der Vater von einem Freund zu sagen pflegt, wir haben nicht viel, aber geschend haben wir. Und ja, in dieser Gegend haben wir dann halt auch unsere Sachen gemacht. Und klar, es war langweilig, aber wie gesagt, dann räumt man halt einen Stall aus, setzt da irgendwie 2 Sofas rein, bastelt eine Anlage zurecht und dann gibt es ja auch noch Cola-Bier. Und das war so die Jugend.
Wovon haben Sie geträumt damals? Also was wollten Sie sein? Was wollten Sie werden?
Das hat bei mir immer so ein bisschen geschwankt. Ich wollte lange Zeit, also als wirklich noch als Kind, Archäologe werden. Und dann hat das meistens geschwankt zwischen Käseverkäufer und Showmaster, weil ich Paillettenanzüge mochte. Also meine Leidenschaft zu Käse und auf jeden Fall zu Glitzer-Outfits ist definitiv erhalten geblieben, auch noch mit 32. Ja.
Und Sie wussten schon, mit 13 schreiben Sie, dass Sie schwul sind. Das ist dann vermutlich nicht so einfach auf dem Land wie beispielsweise in der Stadt, oder?
Naja, also wir sind ja immerhin im 21. Jahrhundert. Ich sag mal so, ich habe so gut wie keine Diskriminierung erfahren. Aber ein Deckmantel des Schweigens, der meiner Ansicht auch jetzt noch relativ stark ist. Also ich sag mal, ja auf dem Dorf, wie kennt man da die Leute nicht, wahr? Also die Klasse über einem, die Klasse unter einem, vielleicht noch hier von der Gesamtschule nebenan und so weiter. Also ich sag mal, wir deckten da einen jugendlichen Kreis ab von, lass es mal 600-700 Jugendliche sein, die man so grob gesehen hatte, kannte. Und wenn da einer oder eine nicht hetero war, das wussten immer alle. Ich kannte noch einen und dann war noch einer aus der... Also wir waren zu dritt. bei aller Liebe, das kann statistisch nicht sein. Und da merkt man dann doch im Nachhinein so, ja, also ich meine, sexuelle Orientierung, normalerweise werden die Leute darauf aufmerksam, dass so etwas für sie in Frage kommt, wenn ihre sexuellen Begehren so langsam erwachen. Das geschieht in der Regel in der Pubertät, wenn plötzlich der oder die andere in irgendeiner Weise interessant wird. Das ist dann halt so ein bisschen bitter mit anzusehen, dass da rein statistisch gesehen Dutzende Leute halt allein mit waren, muss man schon sagen.
Was haben denn die anderen Drillinge gesagt, ihre Geschwister, ihre Eltern? War das je ein großes Thema, ihr Schwulsein?
Nicht so sehr. Ich bin in einem ziemlich liberalen Elternhaus groß geworden, also protestantisch, also schon christlich geprägt, aber sehr liberal. Und ich sag mal, das ist ja, also ich war schon früh bekannt für nicht besonders geschlechtskonformes Verhalten. Also wer bei mir eins und eins zusammenzählen kann, hätte darauf kommen können, dass ich jetzt nicht, also den ganz klassischen Weg da gehe. Und heute gibt es natürlich auch einfach im Internet, also da muss man einmal gucken, was die Kinder im Internet treiben, irgendwie die Browser-Historie auslesen im Router. Und dann ja, war das auch klar.
Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer sich vielleicht gemerkt, dass Sie vorhin erzählt haben davon, Sie sind verheiratet mit einer Frau. Fragen sich vielleicht viele, wie passt das zusammen? Gibt es für Sie, gibt's für Sie Grenzen, Beziehungsgrenzen, Geschlechtergrenzen? Gibt es für Sie in der Hinsicht überhaupt noch Grenzen?
Also ich musste bei dem Song, der gerade gespielt wurde, auch irgendwie denken, ja, das ist bei mir eher dann so Katy Perry-mäßig. So, I kissed a girl and I liked it. Ich hätte, also bis ich so 25 war, hätte ich mich exclusively als schwul identifiziert. Das war auch überhaupt keine Frage. Aber meine jetzige Beziehung ist in der Tat aus einer Freundschaft und dann auch einer Freundschaft plus erwachsen. Und das kam alles so sehr, das ist alles so ganz organisch passiert, ohne dass ich das jemals für möglich gehalten hätte. Und Liebe ist ja ohnehin in der Lage, ganz schön viele Dinge zu verändern, auch grundlegend.
1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Ole Liebel, Autor, Internetpersönlichkeit und autodidaktischer Sexualwissenschaftler. Kann man eigentlich schon so sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Philosophie und Informatik studiert, aber Sexualwissenschaften kamen so nach dem Studium, weil ich dachte, boah, das war jetzt schon sehr unkörperlich. Aber da bin ich die letzten Jahre auf jeden Fall drauf hängen geblieben.
Wobei Informatik und Philosophie ja irgendwie auch eine gute Kombi ist. Wie kamen Sie auf diese Fächer?
Ich habe mich früher relativ viel für so KI-Kram interessiert, das hat dann deutlich nachgelassen, aber das ist nicht so schlimm. Ich fand es im Studium einfach super angenehm, bei dem einen hatte ich dann mehr mit Zahlen zu tun und wenn ich da keinen Bock drauf hatte, dann konnte ich mich eher den Worten und den Theorien widmen. Also es war so ein ganz guter Ausgleich.
Und Informatik ist wahrscheinlich auch eine halbwegs sichere Bank auf dem Jobmarkt. Sie wollen aber aufhören, nebenbei zu programmieren oder haben sogar schon aufgehört?
Ja, also ich habe nicht programmiert. Ich habe zwar IT gemacht, aber mehr ganz so praktisch einfach in einem Pflegebetrieb jetzt die letzten fast 4 Jahre. Und habe aber zum 1. März mich selbstständig gemacht, weil so Internet ist natürlich auch ein Ort, wo man Geld verdienen kann. Natürlich verdiene ich auch als Autor ein bisschen was und da dachte ich, ich will es mal probieren und mal gucken, wie es so läuft. Ich meine, wenn es nicht läuft, das ist ja das Privileg von IT, dann geht man wieder zurück, da werde ich mit Kusshand genommen. Das ist eine bequeme Position, von der heraus ich mich in der Selbstständigkeit wagen kann.
Können Sie mit Ihrer Arbeit auf Instagram und TikTok genug Geld verdienen fürs Leben?
Also TikTok und Instagram selber zahlen, also TikTok ist jetzt eine Ausnahme, die haben jetzt angefangen, aber ich würde sagen, ist ein überschaubarer Betrag. Bei Instagram kriege ich exakt 0 Euro für meine Arbeit. Das entsteht alles aus Kooperationen, die man mit Firmen macht. Ob das jetzt irgendwie Medienkooperationen sind oder Werbepartnerschaften, das kommt ein bisschen drauf an. Aber natürlich auch so Reden, Lesungen, Workshops, das kam jetzt auch alles schon rein. Gucken wir mal, wo es uns so geht.
Ja, und bei solchen Geschichten ist natürlich auch gut, wenn man eine günstige Wohnung hat. 5 Euro pro Quadratmeter, habe ich gehört, in Berlin-Kreuzberg. Darum beneiden sie echt nicht nur die Münchner. Es ist aber auch ein besonderes Haus, oder?
Ja, das ist ein ehemals besetztes Haus, also ein Hausprojekt. Wir und damit meine ich den Verein, der das Haus jetzt besitzt, machen das alles selber. Und diese 5 Euro pro Quadratmeter ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, ja, wir lassen das Haus jetzt verfallen und bewohnen da eine Ruine. Wir zahlen alles, ganz normal. Wir haben ja einen Schornsteinfeger und wir bezahlen Gas und Wasser und wir haben Instandhaltungskosten und wir lassen die Bäder renovieren. Wir machen ganz normale Dinge für Menschen, die halt einfach leben wollen. Und die Kosten dafür betragen eben 5 Euro pro Quadratmeter. Ein bisschen weniger sogar. Und das ist halt völlig absurd, wenn man halt sieht, dass im Haus nebenan mehr oder weniger gleiches Baujahr, also mehr oder weniger gleiche Qualität und exakt gleiche Lage und man zahlt halt das 4-, 5- oder sogar 6-fache warm. Das ist halt irre. Das ist wirklich irre.
Und es ist auch ein Haus mit einer längeren Geschichte. Auch ihr Onkel und ihre Tante haben da schon gelebt. Stimmt das?
Genau, meine Tante ist da als Studentin schon rein. Also ist jetzt seit 40 Jahren gibt es das Hausprojekt und seitdem ist sie auch da. Wir wohnen da auch zusammen. Also ist so eine, was sagt man heute, Mehrgenerationen-WG. Wir sind einfach nur eine Family, die zusammenlebt. Und ja, also das finde ich super. Also ich kann allen Leuten empfehlen, besetzt eure Häuser. Es ist sowieso mir nicht klar, was Hausvermietung also an gesellschaftlichem Wohlstand eigentlich erzeugt. Mir ist es bis heute nicht klar. Ich finde, das kann man auch alles selber machen. Macht auch Spaß. Also ich habe bei uns die ganzen Tabellen gemacht, wer was wie zahlt und so, Mieten ausrechnen, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Und da findet jeder dann seinen Platz.
Inwiefern läuft dann der Alltag auch anders ab als in einem gewöhnlichen Mietshaus? Also von dem ganzen Organisatorischen mal abgesehen, ich kann mir vorstellen, das ist auch eine ganz andere Gemeinschaft, oder?
Naja, es gibt ja solche und solche Hausprojekte. Ja? Also ich meine, natürlich ist es aus einem politischen Impuls vielleicht mal draus gegründet worden und auch heute noch sind wir Teil eines Vereins, der sich für Wohnraum für Bedürftige einsetzt. Also da haben wir auch bestimmte Quoten eben, die wir zu erfüllen haben oder erfüllen. Aber es ist jetzt nicht so mit so Plenarterror, so jeden Montag kommen, wir müssen alle antanzen und irgendwie ihren Kram machen. Also ich glaube, wir sind froh, wenn wir es alle halbe Jahr mal schaffen, uns zusammen zu trommeln und ein bisschen über die wichtigsten Maßnahmen zu reden, die halt zum Beispiel was Reparatur angeht oder jetzt wurde Wein und Efeu zurückgeschnitten und so, dass man das halt irgendwie einmal abklärt.
Okay, aber auch viel Platz für Freunde wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Also Platz ist auch was, was einfach existiert. Die Wohnungen sind auch relativ groß, nicht so viele geteilt. Also das bietet sich an für größere WGs, was ich auch sehr angenehm finde.
Jetzt haben wir schon über Ihre Frau gesprochen, mit der Sie verheiratet sind. Und ich habe mich gefragt, so ein Junge, der sich als schwul definiert hat, der später heiratet, ein Buch über offene Freundschaften schreibt, da verschwinden die Labels plötzlich. Sind die eigentlich trotzdem noch wichtig in Ihren Augen?
Welche Labels jetzt? Es sind ja jetzt viele Labels aufgekommen.
Da sind ja Labels überhaupt.
Naja, ich glaube, die Frage würde ich mit Ja und mit Nein beantworten. Also ich bin kein so großer Fan davon, jetzt alle Labels einfach nur noch aufzulösen und zu sagen, oh, es gibt nur noch irgendwie die freie Liebe und ach, Geschlecht, alles auch nicht mehr so wichtig. Ich finde, da verbaut man sich viel. Ich versuche immer wieder dafür zu argumentieren, dass Labels nach wie vor wichtig sind, einfach weil sie eine gewisse Form von Orientierung schaffen, weil man da vielleicht auch, gerade wenn es um Beziehungen geht, eine Form von Erwartungshaltung auch gemeinsam aufbauen kann. Und das ist wichtig. Aber natürlich scheitern alle Labels, egal ob sie jetzt Geschlechter betreffen oder sexuelle Begehren oder Beziehungen, doch immer an der gelebten Realität, die immer unendlich viel komplexer ist als die vielen Schubladen, die wir für sie halt bauen und uns ausdenken. Deswegen würde ich sagen, ja, notwendig, aber nein, niemals hinreichend. Die Ränder sind immer unscharf.
Und wie ist es mit dem Heiraten? Es gibt ja heute einige Feministinnen, die das Ende der Ehe fordern, weil sie eine patriarchale Institution ist und für viele Frauen in die Abhängigkeit führt. Sie haben trotzdem geheiratet. Warum?
Ich habe trotzdem geheiratet. Also wenn ich Emilia Roark, die ja das Ende der Ehe geschrieben hat, einmal irgendwie auf einem Podium treffen könnte, wäre das mir eine große Freude. Weil das muss ich doch machen lassen. Das müsste sich irgendwie machen lassen, weil ich ja dann, glaube ich, einen dediziert anderen Standpunkt habe, obwohl wir uns in vielen Dingen politisch eigentlich auch einig sind und ich auch gar nicht widersprechen möchte. Aber naja, also meine wundervolle Partnerin und ich, wir haben uns während Corona irgendwie gedacht, ach komm, lass mal machen. Also es war wirklich ein bisschen mehr so eine Schnapsidee und meine Partnerin ist auch Modedesignerin und wir hatten auch ein bisschen einfach Bock auf Fashion und so. Und
die Glitzerjacke.
Ja, klar. Und ich hatte, also das war auf jeden Fall schön. War jetzt auch nicht so klassisch irgendwie so mit Antrag oder so, sondern wir haben ein bisschen über Hochzeitsmode gesprochen als sehr gegenderte Fashion eben, oder vielleicht als die gegenderte Fashion, die es gibt, und dachten mir, naja, wie kann man das denn anders vielleicht denken und neu erfinden, und dann haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, wie wir selber heiraten würden, wenn wir heiraten würden, und dann haben wir das einfach gemacht, und dann habe ich mich im Nachhinein so im Zuge der Recherchen für das Buch halt auch mit der Ehe auseinandergesetzt, weil natürlich, damit der Sex in die Freundschaft so einwandern und einfließen kann, muss er sich ja erstmal aus der Ehe herauslösen, die lange das ethische und rechtliche Institut war, um Sexualität zu organisieren. Deswegen habe ich mich mit der Ehegeschichte beschäftigt. Und oh wow, ich hätte niemals gedacht, dass sich das so viel verändert hat. Also ich würde sogar mittlerweile den Standpunkt vertreten, dass die Ehe in ihrer jetzigen Form eine hochmoderne Institution ist, die nichts mit der Ehe zu tun hat, wie sie vielleicht noch vor 60 Jahren war. Und die Ehe vor 60 Jahren hatte schon wenig damit zu tun, wie die Ehe vor 100 Jahren war. Und die Ehe vor 100 Jahren hatte schon relativ wenig damit zu tun, wie die Ehe vor 150 Jahren war. Also da hat sich wirklich, wirklich was getan. Und das sollte nicht ignoriert werden, wenn man jetzt für oder contra Ehe argumentiert. Da sind ganz viele feministische Befreiungskämpfe mit eingeflossen, die wirklich respektabel sind. Es ist nicht zu Ende, da gibt es noch zu tun. Aber wir sind echt weit gekommen.
Zu Gast bei Kaline Thüroff.
Ole Liebl wurde von TikTok auf die Buchmesse geschickt.
Wie ist das passiert, Herr Liebl?
Ja, das ist eigentlich auch ganz witzig, weil ich hatte ja so ein paar Monate halt meine TikToks gemacht und das war ja für mich alles neu. Also ich habe selber einfach noch nicht so lange Social Media und ich stelle auch eigentlich nur Inhalte dafür bereit. Ich bin selber gar nicht so eine große Social Media Maus, aber auf jeden Fall habe ich das so gemacht und immer schon auch eben viel mit Quellen gearbeitet. Und dann kam nach so 4 Monaten oder so TikTok auf mich zu und meinte so, hey, hast du nicht Lust für TikTok oder im Spezielleren für BookTok auf die Buchmesse zu fahren? Also für BookTok, für die Leute, die es nicht kennen, ist halt so ein Hashtag, der auf TikTok jetzt läuft, wo jetzt sich auch so eine richtige Community gebildet hat, die halt Bücher besprechen. Und ich kam auf die Idee gar nicht. Ich habe auch mal ein Buch in die Kamera gehalten, aber ich habe ja natürlich immer schon viel mit Büchern gearbeitet, einfach durch diese Quellenarbeit. Und dann dachte ich, oh ja, das ist spannend. Da kam ich gar nicht drauf. Und seitdem, seit ich auch gewusst habe, dass das existiert, habe ich halt angefangen, auch sehr, sehr viele Videos über Bücher zu machen, auch Buchrezensionen. Also ich habe auf der Buchmesse dann selber mehrere Autorinnen interviewt, über die ich dann übrigens auch meinen jetzigen Verlag kennengelernt habe. Also das hat viele, viele Wege geöffnet. Mhm. Und war dann auch nochmal ich war erst in Leipzig letztes Jahr und dann war ich auch noch in Frankfurt mit TikTok, weil ich auch nominiert wurde als eben eine Person, die sehr reichweitenstark Content zu Büchern macht. Also das hat recht gut funktioniert.
Ich habe gelesen, dass ein Buch sogar eine zweite Auflage bekommen hat, weil Sie es besprochen haben. Stimmt das?
Ja, also zumindest hat der Lektor mich angeschrieben und meinte so, oh, das ist aber krass gut gelaufen, wir gehen jetzt bei der nächsten Auflage in Druck. Und ich war da sehr stolz drauf und dachte, oh krass, das hat ja wirklich einen Effekt, was ich da mache. Das ist nicht ohne. Und es wird ja oft so getan, als ob TikTok die Leute so sehr verblödet, dass niemand mehr Bücher liest. Ich denke, wenn die Buchbranche so runtergegangen wäre, wie die Mediennutzung auf digitalen Netzwerken hochgegangen ist, dann gäbe es eigentlich keine Bücher mehr. Ich finde das ein bisschen mutlos, einfach so zu tun, ja, als ob jetzt einfach TikTok das Böse ist. TikTok ist, was man draus macht und TikTok ist, was man für Inhalte bereitstellt. Und wer mein Gesicht auf TikTok sieht, weiß, jetzt gibt es hier 2-3 Minuten lang wirklich richtige Infos. Und ich versuche, für Bücher zu begeistern und für die Themen. Und so versuche ich, die Leute zum Buch zu kriegen und nicht einfach nur einen Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie grantig zu sein.
Und dieses Jahr sind Sie zum ersten Mal mit dem eigenen Buch auf der Leipziger Buchmesse, die ja bald ansteht. Das zeigt ja ganz schön, Sie haben den umgekehrten Weg genommen, also von den neuen zu den alten Medien.
Ja, also ich meine, wie gesagt, das Buch schreibe ich schon länger als meine TikToks, aber klar, von der Weise auch, wie ich das jetzt vermarkten kann und welche Leute mir folgen, geht es auf jeden Fall andersrum. Und ich würde das eher als ein fruchtbares und konstruktives Verhältnis auffassen und nicht immer nur als Konkurrenz und Gegenspieler.
Bekommen Sie auf das Buch eigentlich nochmal ein anderes Feedback als auf Ihre Videos auf TikTok und Instagram?
Naja, ein Buch ist natürlich ein anderes Medium und ist natürlich auch einfach länger. Und da kann ich größere Bögen schlagen und das können Leute interessanter finden oder uninteressanter. Man merkt schon, dass auch die Videos, die sind ein bisschen näher, da sieht man mein Gesicht. Ich interagiere relativ stark auch mit den Leuten, die kommentieren. Bei Büchern hat man dann nochmal eine stärkere Distanz. Das lesen ja auch Leute, die mich gar nicht vorher kannten, die also auch gar nicht wissen, aus welcher Perspektive ich da eigentlich schreibe oder was ich eigentlich noch so für Kram mache. Und die gehen wirklich in den Laden, sehen, oh, könnte interessant sein und lesen das. Das finde ich schon auch wahnsinnig interessant. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, wo jetzt die großen Unterschiede sind, glaube ich.
Mhm. Aber was kommt als Feedback auf das Buch? Auf so ein, wir haben ja schon gesagt, das ist eine Art Pionierwerk. Was kommt da zurück?
Ja, also eine Kritik, die ich auf jeden Fall interessant finde, der ich mich jetzt in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist so ein bisschen dieses, naja, Ole Liebl kaut ja irgendwie nur die Klischees durch, aber über diese queeren Freundschaften habe ich gar nichts erfahren. Und also Leute erwarten, nur weil ich selber mich irgendwie als queer verorte, dass ich dann irgendwie so eine Art magisches Rezept habe und ganz andere Freundschaften führe als die anderen. Aber de facto ist das ja gar nicht so. Also das sind wirklich in diesem Sinne ganz normale und relativ unspektakuläre Freundschaften, die ich da führe. Also die sind in keiner Weise irgendwie besonders oder großartig anders. Das ist so der eine Punkt. Und der andere, der damit gewissermaßen zusammenhängt, wenn ich so über Klischees rede, und Stereotype, dann glaube ich halt nicht, dass das so Oberflächenphänomene sind. Leute sagen so, naja, das ist doch alles schon überkommen, richten wir uns eh nicht mehr nach. Ich würde sagen, da machen wir es uns ein bisschen zu einfach mit. Das ist ja gerade der Witz dabei, dass diese ganzen Stereotype wie so Rituale funktionieren, die man immer wieder wiederholen muss. Da muss man nicht von überzeugt sein. Man kann ihnen sogar entgegenstehen. Aber solange man einem Ritual beiwohnt und es mitmacht, funktioniert das auch. Und das sind so uralte, gewachsene Strukturen, diese Geschlechterverhältnisse und diese Rollenbilder und so. Das können wir nicht einfach nur ablegen, weil wir es für falsch halten. Das haben Leute schon ganz lange und schon immer für falsch gehalten. Und trotzdem sind sie immer wieder in diese Muster zurückgefallen. Und deswegen, also versuche ich das irgendwie so ernst zu nehmen. Ich komme nicht und bringe irgendwie das Heilsversprechen und sage, so müsst ihr Freundschaften führen, das ist meine Art, es zu tun und das ist das ganz andere oder besondere. Sondern ich sage eher, es ist nicht leicht, ganz unbeschwerte Freundschaften zu führen. Und das hat Gründe und die sind hier. Und so irgendwie eine Form darüber zu schaffen, dass man da ins Gespräch drüber kommen kann, dass man vielleicht ein bisschen mehr Zärtlichkeit auch diese Konflikte auffangen kann, die da entstehen, weil man merkt, so, hey, das hat gar nichts mit uns persönlich zu tun, sondern das ist einfach eine Beziehung, die in unserer Gesellschaft, so wie sie eben ist oder geworden ist, abläuft. Das ist normal, dass es zu diesen Konflikten kommt.
Freunde lieben, Ole Liebels Buch über Freundschaft plus. Ich ahne ja fast ein bisschen, es wird bei diesem Buch nicht bleiben. Sind Sie schon am nächsten dran?
Ich bin schon am nächsten dran, ja.
Und kann man schon verraten, worum es da gehen wird?
Also wer meine Videos in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, wird schon merken, dass die Männerfreundschaft einen doch recht großen Anteil in den Videos gehabt hat. Also ich denke, das ist eine deutlich unterschätzte Institution, wo ganz viele Ungleichgewichte, die meistens Frauen oder Queers auszubaden haben, ja, entstehen. Und deswegen würde ich mich da gerne ein bisschen mehr reinstürzen. Aber mal schauen. Ich meine, das ist ja bei Büchern oft so. Man fängt mit dem Thema an und dann meandert das erstmal weiter und dann findet man Sachen. Ich bin gespannt, wo es mich da noch so hintreibt.
Welches Buch lesen Sie denn selbst im Moment?
Ich lese gerade ein Buch über Rache von Fabian Bernhard. Weil ich glaube, dass die Rache auch sehr nah an der Leidenschaft gebaut ist und dass Rache auch ein Gefühl ist, was durchaus stark männlich konnotiert ist. Und ich dachte, das ist ganz interessant. Ich habe den Autor auch mal persönlich kennengelernt und es ist wirklich ein ganz wunderbar geschriebenes Buch. Sehr klar, sehr philosophisch, aber wirklich eine großartige Lektüre. Rache von Fabian Bernhard, um mal kurz diese Werbung zu machen hier.
Vielleicht setzen wir noch eins drauf. Welches Buch würden Sie denn denjenigen empfehlen, die vielleicht noch ein bisschen mehr am Anfang stehen in Sachen Feminismus, Geschlechteridentitäten, offene Beziehungen? Wo fängt man denn an am besten?
Das sind natürlich jetzt viele Themen. Also ich finde, in den letzten Jahren hat eine sehr gute Übersicht über so, sag ich mal, den aktuellen Stand und so viele Themen Franziska Schutzbach geschrieben mit Die Erschöpfung der Frauen, übrigens ein genialer Titel. Das finde ich ein ziemlich großartiges Buch, was einführt in so zeitgenössische, feministische Themen, ja.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Ole Liebel, für Ihre Zeit, für Ihre Tipps. Vielen Dank nach Berlin und viel Erfolg weiterhin beim Schreiben und Videos machen.
Dankeschön, vielen Dank, es war mir eine große Freude.
Das Gespräch mit Ole Liebel und alle anderen 1:1 der Talk-Folgen können Sie auch in der ARD-Audiothek nachhören. Dort finden Sie auch unsere Hörspielserie Marei, das Geschäft mit der Liebe, und überall da, wo es Podcasts gibt.